Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Ma'asrot. Wir sind im dritten Kapitel, Perk Gimel, in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Hasocher et ha-poel la'asot be'zeitim. Wenn jemand einen Arbeiter anheuert, dass er im Olivenhain arbeitet, und zwar eben die Erde bearbeitet, amarlo al-menat le'chol zeitim, und dieser Arbeiter sagte dem Arbeitgeber, dass er das nur macht, unter der Bedingung, dass er auch von den Oliven essen könne. Also macht eine Art von Handel mit ihm, macht das zu einer Bedingung für dieses Arbeitsverhältnis. Und zwar handelt es sich hier dabei, dass er was verarbeiten, auch so wie wir auch schon in der letzten Mishnah gelernt haben oder in der vorletzten, dass es sich hierbei nicht um eine Arbeit handelt, wo er von der Tora aus her der Arbeiter bereits das Recht hat, dass er auf jeden Fall sich von den Produkten, mit denen er sich gerade beschäftigt, auch konsumieren kann. Das wäre, wenn er sie pflückt gerade, also bei der Ernte, oder auch nachdem sie gepflückt sind, bis zum letzten Arbeitsschritt, wenn er da dann irgendetwas zu tun hat. Aber er beschäftigt sich mit Sachen wie zum Beispiel, dass er die Erde umgräbt, während sie noch am Baum sind, also vielleicht baumerhaltende Maßnahmen hier macht. Und der Arbeiter sagt jetzt aber er möchte, während er das macht, möchte er gerne auch sich von den Oliven bedienen, obwohl er eigentlich kein Recht dazu hat. Wenn der Arbeitgeber sein Einverständnis dazu gibt, ochel echad echad, dann kann er immer eine einzelne Olive nehmen und essen und dann patur, dann ist er befreit davon, den Trumot und Masrot zu nehmen, weil, so wie wir auch bereits gelernt haben, warum so, wir ihm zerraffen, macht vielleicht zu Ende, wenn er hier zwei oder mehr Oliven zusammennimmt, dann chayav, dann muss er auch die Trumot und Masrot hier nehmen. Weshalb ist es doch eigentlich noch nicht der letzte Arbeitsschritt hier getan? Aber eben dieses Mekach, dadurch, dass er das als eine Bedingung für sein Arbeitsverhältnis macht, ist das eine Form von Handel. Er hat sich ja etwas ausgehandelt in seinen Dienstvertrag sozusagen, nämlich dass er davon essen kann, und daher ist das sein Verdienst. Und als solches sind dann auch die Produkte verpflichtet in den Trumot und Masrot. Allerdings, wenn er sie nur einzeln nimmt, so wie wir auch schon gelernt haben, dann ist das gilt es noch nicht als eine Form von Gmar Melacha, wenn er sie einzeln vom Baum pflückt. Und deswegen ist es dann noch Patur, dann ist er befreit davon. Aber eben, wenn er zwei oder mehr zusammennimmt, dann sprechen wir bereits hier von einer Form von Goren, von einer Form von Tenne, also ein Zusammenschluss von mehreren. Das gilt schon als eine quasi Gmar Melacha. Plus, dann kommt noch der Mekach auch noch dazu, dieser handelt. Und daher dann Chayav, da musst du auch die Trumot und Masrot nehmen. Wenn die Arbeit ist Lenakesh Bivzalim, also wenn die Arbeit ist, dass er die Kräuter, die Blätter, die schlechten Blätter, die zwischen den Zwiebeln wachsen, herausreißen soll, Amarlo, und der Arbeiter wiederum sagte, er macht das nur unter der Bedingung Almenat Lechol Yarak, unter der Bedingung, dass er auch von den Blättern der Zwiebeln auch essen darf, wieder selbes Prinzip, er macht das zu einer Bedingung für dieses Arbeitsverhältnis. Mekartem ale ale veochel, dann schneidet er oder bricht ab jeweils immer ein Blatt und kann es essen. Aber wenn er zwei oder mehr Blätter zusammennimmt, dann ist er verpflichtet, hier die Trumot und Masrot auch zu nehmen, ebenso wie beim ersten Fall, den wir gerade besprochen haben. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Ma'asrot. Wir sind im dritten Kapitel Perk Gimel in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. In unserer Mishnah geht es nun auch um den bekannten halachischen Begriff von Yeush. Yeush heißt so viel wie nicht unbedingt verzweifeln, sondern die Hoffnung aufgeben. Wenn man etwas verloren hat, dann ist man auch verpflichtet, diesen Gegenstand, gibt es konkretere Regelungen auch, wann man das machen muss, aber muss man im Prinzip diesen Gegenstand dem Eigentümer zurückgeben. Jetzt unter bestimmten Umständen wird der Eigentümer nicht mehr damit rechnen, dass er diesen Gegenstand zurückbekommt. Ein Beispiel, wenn ich eine 5-Cent-Münze, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wenn ich eine 5-Cent-Münze irgendwo auf der Straße verliere, abgesehen davon, ob wir jetzt davon sprechen, ob das überhaupt wert genug ist, aber ich gehe nicht davon aus, dass jetzt jemand diese 5-Cent-Münze findet und sie auch bekannt machen wird und schauen wird, wer ist der Besitzer. Es ist nicht viel wert, es gibt kein Zeichen, dass es unbedingt mir gehört, es könnte jedem gehören. Und jetzt, wenn so etwas passiert, dann tritt normalerweise Yeush ein. Yeush, also man gibt die Hoffnung auf, dass man mir diesen Gegenstand zurückbringen wird. Und dann mache ich diesen Gegenstand quasi als Hefker, als herrenlos. Ich rechne nicht damit, dass er mir gehört. Insofern hat er dann ab diesem Zeitpunkt auch, ab Yeush, hat auch keinen Besitzer mehr. So, jetzt, wie hat das mit unserer Masechta, mit Masechet Maasot zu tun? Früchte, die verloren gegangen sind, die abhanden gekommen sind, bevor der letzte Arbeitsprozess geschehen ist, fertiggestellt wurde vom Besitzer, und dann sind sie eben, wie gesagt, abhanden gekommen, dann geht der Besitzer an und für sich nicht mehr davon aus, dass er sie wieder zurückbekommt. Das heißt, dann werden diese Früchte Hefker, und dann, Früchte, die Hefker sind, das haben wir schon gelernt, die treffen nicht mehr die Regelungen von den Trumot und Masrot, von diesen rituellen Abgaben, von den Erträgen von Eretz Israel. Also noch einmal, wenn man eine Früchte verliert, die noch vor dem letzten Arbeitsschritt sind, und man verliert sie, bevor der letzte Arbeitsschritt eingetreten ist, dann werden sie Hefker, weil wir gehen davon aus, dass der Besitzer nicht mehr damit rechnet, dass er sie wiederbekommt. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Matzak tzitzot baderech. Wenn jemand Datteln gefunden hat, die zum Trocknen ausgelegt wurden, schon nachdem die Stängel abgeschnitten wurden, ja, katzetzu, also kziot, das heißt abgetrennt, das heißt die Stängel wurden bereits abgestellt und sie liegen jetzt da, und an und für sich zum Trocknen gedacht. Und man findet da irgendwelche am Weg. Afilo bezatz dexisot, sogar wenn sie neben einem Feld liegen, wo da auch Datteln zum, nicht Datteln, Verzeihung, Feigen sind es, zum Trocknen ausgelegt sind. Also, und da liegt ja an und für sich nahe, dass das dem Besitzer von diesem Feld gehört. Oder auch, Vechen, auch ein anderes Beispiel, Teena, ein Feigenbaum, Shehinota al Derech, die über einem Weg ragt, die Äste ragen über einen bestimmten Weg, und man sagt, nach der Teena, unter diesem Weg findet jemand Feigen. Da liegt doch nahe, dass die vom Baum sind, wo sie gerade runtergefallen sind. Trotzdem, Mutorot Mishum Gazel, das heißt, sie sind erlaubt wegen Diebstahl, das muss man aber so interpretieren, dass es gilt nicht mehr als Diebstahl, wenn man sie behält, weil der Besitzer schon aufgegeben hat, sie wiederzufinden, auch wenn sie neben dem Feld sind, auch wenn sie direkt unter dem Baum sind. Man muss sie nicht zurückbringen. Upturot mina masrot. Und daher, wenn es Yeush gab, sind sie dann auch Hefker. Weil hierbei ist der letzte Arbeitsschritt noch nicht getan. Sie wurden erst ausgelegt zum Trocknen quasi, beziehungsweise wurden sie nicht gepflückt, sondern sie sind runtergefallen. Anscheinend ist das eben auch noch nicht der Gmar Melacha, der letzte Arbeitsschritt. Daher auch Pturot mina Masrot, sie sind auch befreit von den Masrot, von diesen rituellen Abgaben. Und hier sprechen wir jetzt, das ist wichtig, weil nachher sprechen wir von anderen Früchten, hier sprechen wir von Feigen, die entsprechend hier eben gefunden wurden. Entweder sie sind gerade zum Trocknen ausgelegt oder sie sind vom Baum geflogen. Und hier gehen wir doch, dass der Besitzer, warum gibt es hier Yeush? Der Besitzer könnte sich doch denken, na gut, es fehlen mir Feigen, ich schau mal unter dem Baum. Aber hier, der Besitzer wird sich denken, so, was wird jetzt passieren? Ich bin nicht am Feld und auch wenn Feigen runterfliegen, es werden Leute dort vorbeikommen und werden neben dem Feld vorbeigehen und werden da diese Feigen finden, entweder die zum Trocknen ausgelegt sind oder die gerade frisch runtergeflogen sind. Und wir gehen nicht davon aus, dass die Leute unbedingt ganz rechtschaffende Leute sind, die das finden. Und die Leute werden sozusagen, man kann sich der auch einreden, das hat vielleicht das nicht unbedingt von diesem Baum gefallen oder vielleicht nicht unbedingt von diesem Feld. Vielleicht hat ein Händler sie transportiert und das ist nicht zwangsläufig vom Besitzer von diesem Baum oder nicht zwangsläufig vom Besitzer von diesem Feld. Könnte ja auch sein, dass jemand anderer vorbeigefahren ist mit anderen Waren, steht ja nicht drauf, auf der Frucht, von wem sie gehört. und werden sich denken, die kann man, dass man die so mitnehmen kann. Und deswegen, aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass eben solche Leute das finden werden, die eben nicht dazu schauen werden, wem sie gehören, gibt es Jeusch, gibt es dieses Hoffnung aufgeben von den Besitzern, weil das eintritt, tritt dann auch Hefke rein und man kann die eben konsumieren und es gilt nicht als Diebstahl, weil es bereits Jeusch gegeben hat und man muss auch keine Trumot und Masrot davon abgeben, weil wie gesagt, die Marmelacha bei den zum Trocknen ausgelegten Feigen, da ist ja das Trocknen ist noch nicht eingetreten, ist noch vor der letzten Tätigkeit. Und bei frischen Feigen ist es so, dass die Gmar Melacha ist, wenn man sie in ein Gefäß hineinlegt, aber nicht, wenn sie einfach vom Baum fallen. Jetzt kommt eine andere Früchte, Uwe Zeytin, Uwe Charuvim. Wie ist es aber bei Oliven und bei Johannisbrot? Chayavim, wenn dasselbe passiert, dann, also wenn man sie am Weg findet, unter dem eigenen Baum, dann sind sie verpflichtet in den Trumot und Masrot und gleichermaßen, das ist dieselbe Logik dann auch, wäre es Diebstahl, würde man sie mitnehmen, dann würde man sie nicht den Besitzern zurückführen. Was ist der Unterschied zwischen Oliven und Johannisbrot gegenüber den Feigen, die wir vorhin erwähnt haben? Weil bei den Feigen haben wir gesagt, es gibt hier Jeusch. Bei den Oliven und beim Johannisbrot scheint es das nicht zu geben. Bei Oliven und bei Johannisbrot ist es so, dass die Frucht, die auf dem Boden liegt, die wird nicht so schnell schlecht. Eine Feige, die auf dem Boden fliegt, die wird schnell schlecht und man erkennt nicht mehr zwangsläufig, dass das dieselbe Feige ist von den frischen Feigen, die noch am Baum ist. Bei Oliven und bei Johannisbrot aber ist das nicht so. Die fliegen runter und sie wird nicht schlecht, sie wird nicht verdorben irgendwie so schnell. Und man kann an der Form, an der Größe, an der Farbe erkennen, das sind dieselben Früchte wie ein Baum. Und es ist für jeden erkenntlich, dass diese Früchte noch jene sind, die auch im Baum sind. Auch ein Mensch, der vielleicht nicht so geradlinig ist, ja, nicht so ehrlich ist, er wird es trotzdem, es wäre auch für so eine Person zu weit hergeholt zu sagen, dass es vielleicht, vielleicht ist es aber von jemandem, der vorbeigefahren ist, der genau dieselbe Art Früchte hat, die hier aufscheinen. Obwohl ja viel naheliegender ist, dass sie ja von diesem Baum sind. Sie schauen ja auch gleich aus wie die Früchte von diesem Baum. Und deswegen geht der Besitzer auch davon aus, geht man davon aus, dass auch solche Leute nicht so weit eine Geschichte vielleicht sich in den Kopf setzen werden, dass das vielleicht gar nicht von diesem Baum ist. Es ist doch ganz klar, dass es von diesem Baum ist. Und deswegen werden sie es auch zurückgeben. Wenn davon auszugehen ist, dass die Leute es auch dem Besitz zurückgeben werden, dann wartet der Besitz darauf, dass jemand bei ihm anklopft und ihm sagt, ich habe Oliven gefunden, ich habe Johannisbrot gefunden, ich bringe es dir hier zurück. Deswegen gibt es kein Jeusch, deswegen gibt es ja kein Aufgeben. Er hat noch immer die Hoffnung, dass man es ihm zurückgibt. Gibt es kein Jeusch, gibt es ja eben nicht dieses Hoffnung auf Aufgeben. Wenn es das nicht gibt, dann werden auch die Früchte nicht Hefker. Sind sie nicht Hefker? Ist es zum einen, wenn man sie nimmt, ist es Diebstahl, weil man muss es ja dem Besitzer zurücknehmen, dem Besitzer, das ist der offensichtlich, dem dieser Baum gehört. Und zum anderen, weil es nicht Hefker ist, treffen wir die Trumot und Maasrot. Interessanterweise fällt ja eigentlich auf, dass der Hauptgrund, warum die verboten sind, ist es, weil es Diebstahl wäre. Das Maasrot ist eigentlich nur in zweiter Linie dann auch. Aber wir kommen gar nicht dazu, sie zu essen, weil es ja Diebstahl wäre. Tatsächlich gibt es auch, aber es steht halt in unserer Mishnah und unsere Mishnah ist halt so verfasst, dass es für Maasrot passt, halt mit dem Hauptthema von unserer Masechet. Und allerdings habe ich gerade gelesen, gibt es auch eine andere Version, wo steht dann Bezetim und Vacharovim Asu. Das ist das eben, also nicht, dass hier steht Chayavim, sondern dass es Asu ist. Es ist überhaupt verboten zu essen. Warum? Weil es Diebstahl wäre. Nächster Fall, Matza Grogrot, Grogarot. Das sind bereits getrocknete Feigen, im Darsu Rov Bnei Adam. Denn er findet jetzt irgendwo am Weg, findet er getrocknete Feigen. Jetzt weiß ich nicht, wann ist der Zeitpunkt eingetreten, dass sie verloren, offensichtlich sind sie verloren gegangen, man weiß jetzt nicht von wem. Jetzt die Frage, muss man davon Trumot und Masrot nehmen oder muss man sie nicht nehmen? Jetzt sind sie getrocknet worden, sind sie verloren gegangen, Sie ist zuerst das Gemar Melacha passiert. Also sind sie zuerst getrocknet worden und dann wurden sie verloren. Dann sind sie verpflichtet in Trumot und Masrot, weil zuerst ist eingetreten, dass sie getrocknet sind. Sind sie zuerst verloren gegangen, noch so vielleicht als halbtrocken oder vielleicht sogar noch als frische Feigen und sind dann irgendwo in der Sonne gelegen und sind von selbst getrocknet, dann war zuerst Jeusch, dann war zuerst dieses Hoffnung aufgeben, dass man sie zurückfindet. Sie werden Hefker und dann werden sie getrocknet. In diesem Fall wäre das Jeusch vor der Gmar Melacha und dann tatsächlich muss man nicht die Trumot und Masrot davon nehmen. Jetzt findet man hier die getrocknete Feigen. Ich weiß nicht genau, wann sie verloren gegangen ist. Deswegen schaut man sich an, wie die Umgebung es handhabt, gerade wie der Markt an getrockneten Feigen in dieser Gegend es handhabt. Nämlich in der Su Rov Bnei Adam, wenn die meisten Leute dort schon die Feigen in die Fässer, also getrocknet haben und in die Fässer hineingedrückt haben, so hat man sie getrocknet. Und das gilt als Endprodukt, als Gmar Melacha von so getrockneten Feigen. Chayav, dann ist auch verpflichtet, die Trumot und Masrot davon zu nehmen. Denn es ist davon ausgegangen, weil es ja schon in der Vergangenheit war. Sie haben das bereits alles schon. Die ganzen getrockneten Feigen liegen alle schon in irgendwelchen Fässern und sind dort schon fertiggestellt. Jetzt liegt es nahe, dass diese hier verloren gegangen sind, irgendwann nachdem sie bereits getrocknet wurden. Irgendwo sind sie vielleicht rausgeflogen oder wie auch immer nach dem Trocknen. Das heißt, dass die Gmar Melacha ist bereits eingetreten, und dann sind sie verloren gegangen. Deswegen Chayav, wenn man sie findet, muss man die Trumot und Masrot nehmen. Wie im Lav Patur. Wenn allerdings die meisten Leute noch nicht das Endprodukt fertiggestellt haben, es war vielleicht noch in der Saison drinnen sozusagen, die wurden erst getrocknet oder noch nicht alles ganz fertiggestellt und man findet sie, dann gehen wir davon aus, dass sie verloren gegangen sind vor der Gmar Melacha. Also bevor der letzte Arbeitsschritt zu Ende ist, das heißt, es ist verloren gegangen, es gibt Jeusch und damit auch Hefker und damit auch Hefker, bevor die Gmar Melacha eingetreten ist und daher dann Patur, sie ist befreit von den Trumot und Masrot und damit dann, wer sie findet, kann sie auch essen ohne und muss sie nicht die entsprechenden Abgaben liefern. Auch eine interessante Frage. Im Jerusalem wundert man sich und fragt sich, warum das jetzt wichtig ist oder wir jetzt abhängig davon machen, wie die restliche Umgebung es handhabt. Schau doch die Feigen selbst an. Sind die Feigen wirklich platt gedrückt? Dann ist es ein Zeichen, dass sie schon nicht nur getrocknet, sondern auch platt gedrückt sind. Das heißt, das ist dann wirklich der Gmar Melacha. Ist das noch nicht passiert, dann ist es noch vor dem Gmar Melacha. Also sozusagen schau dir doch die Feigen an, die du gefunden hast. Und hier wird dann erklärt, das Aussehen von den Feigen selbst sagt das noch nicht zwangsläufig aus. Denn es kann sein, dass Feigen noch nicht den letzten Arbeitsschritt im Fass gemacht haben, auf die Seite geflogen sind und aber trotzdem platt gedrückt sind und sie aussehen, als wären sie im Fass hineingedrückt worden. Warum? Weil jemand draufgetreten ist. Ja, mit dem Fuß, mit der Sandale, mit dem Schuh sind platt gedrückt. Jetzt schaut das so aus, als kommt das von einem Fass und wäre platt gedrückt. Aber in Wahrheit ist die Gmar Melacha noch nicht davon passiert. Genauso umgekehrt kann es sein, dass während die platt gedrückt werden im Fass, fliegt etwas von diesem Fass raus, wurde noch nicht ganz platt gedrückt, aber im Endeffekt war es schon im Fass irgendwo drinnen und damit ist schon die Gmar Melacha auch schon passiert, aber ist noch nicht vollkommen platt gedrückt. Das heißt, vom Aussehen her könnte man sich denken, es ist noch nicht eine Gmar Melacha, es ist noch nicht der letzte Arbeitsschritt passiert. Tachlis aber, in Wahrheit, ist aber schon der letzte Arbeitsschritt für diese konkreten Feigen passiert. Deswegen müssen wir auf die Umgebung schauen. Nächster Punkt. Matzah Pilchei Dvela. Also Feigen scheinen ja wirklich eine wirklich sehr gängige Nahrung gewesen zu sein. Matzah Pilchei Dvela. Wenn man hier Stücke von Igul Dvela, also von einem Frischfeigenkranz findet, nicht getrocknete Feigen, sondern frische Feigen, die zusammengepresst wurden in die Form eines Kranzes, und man findet davon jetzt Stücke davon. Chayav, wenn man sie findet, muss man auch die Trumot und Masrot davon geben. Warum? Sheadur Shel mit der Vargamo. Ist doch klar. Man schaut es an, man merkt schon, okay, von dieser Form, so wie es ausschaut, es wurde mal in einen Kranz hineingepresst. Und hier ist es eben nicht so wie im vorherigen, wie bei den Grogrot, weil hier ist anscheinend ganz klar erkennbar, dass es sich hierbei um Restbestände von einem Feigenkranz handelt. Ist es von einem Feigenkranz, das ist bereits die Gemara Melacha, der letzte Arbeitsschritt. Und damit, wenn es dann davon ist, nachdem, wie gesagt, der letzte Arbeitsschritt getan wurde, muss man auch die Trumot, wenn man das findet, muss man die Trumot und Masrot davon geben, weil bereits Gemara Melacha eingetreten ist. Wehe Charuvin, das Johannesbrot, Achilo Knasan le Rosh Shagag, ab wann tritt dieses Gemara Melacha ein? Und zwar das Johannesbrot, das man auf seinem Dach zum Trocknen hingelegt hat. Achilo Knasan le Rosh Shagag, bis man es nicht zu einem Haufen, nachdem sie getrocknet wurden, gibt man sie zu einem Haufen zusammen, das Johannesbrot. Und bis man es nicht gemacht hat, Morid Mehem Labema, kann man auch davon runternehmen und kann auch seinem Vieh davon zu essen geben. Und trotzdem ist es Patur, ist es befreit von den Trumot und Maasrot, weil sie noch nicht zu einem Haufen zusammengegeben wurden. Heißt, dass das Gemara Melacha ist, für dieses Johannesbrot noch nicht fertiggestellt. Das heißt, man kann sogar auch noch seinem Vieh davon zu essen geben. Bepinei Schumach, sehr etamotar. Und was auch von diesem Vieh übrig bleibt, was das Vieh nicht isst, gibt er dann wieder rauf zum Trocknen auf das Dach. Das bedeutet, dieses Johannesbrot, wenn man es hinunternimmt zu seinem Vieh und es dem Vieh zum Essen gibt, heißt es noch nicht Gemara Melacha für diese Teile, weil eben das, was übrig bleibt, hat man ja vor, noch wieder raufzugeben und weiter zum Trocknen auf das Dach zu geben. Und das ist aber eben nur so, wenn man es seinem Vieh zu essen gibt, wo man den Rest dann auch wieder hinaufgeben würde. Aber wenn man es hinunternimmt, wenn es noch nicht zu einem Haufen getan wurde und man nimmt davon etwas runter, um es selber zu essen, dann muss man Trumot und Masrot davon nehmen. Warum? Weil man etwas sozusagen in diesem Arbeitsprozess nur, und wir hatten so einen ähnlichen Fall schon in einer anderen Mishnah, nur essen darf beim Mukze, das heißt also beim Platz, wo man sie tatsächlich dann auch trocknet und dort verarbeitet. Dort darf man sie nehmen. Dort darf man sie nehmen und auch essen, ohne die Trumot und Masrot davon zu essen. Deshalb, wenn man sie selber isst, aber nicht beim Platz, wo sie auch getrocknet werden, dann würde es so wirken. Man sieht nicht das andere getrocknete Johannesbrot. Man denkt sich, okay, der hat gerade Johannesbrot in der Hand. Offensichtlich ist dafür schon die Gemara Melacha passiert. Und er hat aber nicht die Trumot und Masrot davon genommen. Der den Landwirt anschaut, der merkt nicht, der weiß ja nicht, dass das eigentlich von einem Platz ist, wo die Trumot und Masrot noch nicht genommen wurden. Da sieht er, isst gerade irgendwo Johannesbrot, ohne die Trumot und Masrot zu nehmen. Dann geben wir ein schlechtes Bild von einer Person ab, beziehungsweise vielleicht können Leute sogar davon lernen. Vielleicht muss man gar nicht Trumot und Masrot nehmen und so weiter. Und das stimmt ja nicht. Und deswegen nur am Platz, wenn Leute daneben sehen, da sind noch getrocknetes Johannesbrot und er isst gerade auch Johannesbrot, ist offensichtlich, okay, die Gemara Melacha ist noch nicht davon getan. Das heißt, er kann noch sozusagen lose als Snack, kann er noch davon essen. Ja, und deswegen, wie gesagt, wenn er ohne Trumot und Masrot das essen möchte, dann darf er es nur beim Ort essen, wo sie auch getrocknet sind, dass man das noch sieht. Aber wenn er es woanders ist, dann muss, und er selber isst, dann muss auch die Trumot und Masrot davon nehmen. Wie gesagt, aber zum Vieh darf er es nehmen, alles bevor ein Haufen entstanden ist, weil vom Vieh das, was übrig bleibt, das ist anscheinend auch eine bekannte Sache gewesen ist. Dieses Johannesbrot, das gibt er dann wieder rauf, weiter zum Trocknen und dann am Ende erst macht er den Haufen und dieser Haufen am Ende, das macht dann wirklich die Gemara Melacha.